Ja, und damit ist dieser Witz nun endlich auch angesprochen.
Ja.
Ich frage mich halt, was heißt dann anal? Kein Aal? Naja, egal. Naja.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum Pharmacast von Situs Inversus. Wir nehmen heute wieder alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Heute alles gegen Schmerzen. Was auch noch neu ist heute. Der gute Mann lacht schon, der kann es kaum zurückhalten. Wir haben eine neue Stimme hinterm Mikro. Hallo, lieber Simon.
Hallo.
Ihr kennt diesen Mann vielleicht schon aus den Hausmitteilungen.
Ja,
das weil kann sein. Dieser Mann ist sehr schlau, der kann dieses ganze Code-Scheiß so und hat die Website gebaut von Situs Inversus. Die ist sehr sexy. Schaut sich sie gerne mal an. Ja. Der vorklinikpodcast.de.
Ein Informatik-Genie.
Genau, und Info. Und wenn ihr gerade auch noch gehört habt, ist Jü, der macht heute auch noch die Schmerzmittel mit. Wir widmen uns dem Thema Schmerzen. So, erstmal kein so ein schönes Thema. Aber wir wollen halt heute lernen, was können wir dagegen tun? Was haben wir so für Schmerzmittel als kleine und große Helfer in der Schublade, wenn das Studio mal wieder Pain ist? Ja, Entschuldigung.
Geht schon Wort. Du hast mit den guten Wortwitzen
hier. Ja, ist so. Tatsächlich als Side-Fact, weil irgendwie ich habe das Gefühl, wir werden immer linguistischer in diesem Podcast. Möchten wir uns als erstes die Frage stellen, woher kommt eigentlich das Analingetika?
Ja, ich habe mir diese Frage noch nie gestellt.
So ist das. Oh, Mensch.
Aber I'm curious.
Ja, jetzt, wer auch immer gerade grinst unter den Hörern, hör auf, du Schwein. Entschuldigung. Das Anal kommt wohl tatsächlich scheinbar aus dem Griechischen und verbindet an für keine oder ohne zusammen mit Algos, was Schmerz bedeutet. Also, herzlich willkommen bei Pharmacast 8. Kein Schmerz, Ethika.
Ja, und damit ist dieser Witz nun endlich auch angesprochen.
Ja.
Ich frage mich halt, was heißt dann Anal? Kein Aal? Naja, egal. Naja.
Also, wow.
Wir können uns jetzt aber den wichtigen Dingen widmen. Wir lassen Anal hinter uns.
Bitte.
Und wollen uns endlich dem Schmerzsystem widmen.
Es geht in die Analen ein oder so. Gibt's das nicht auch? Entschuldigung. Okay, Schmerzsystem.
Das Schmerzsystem hat auch den Namen nozizeptives System. Und damit wir als Menschen Schmerz wahrnehmen können, müssen erst sogenannte Schmerzrezeptoren oder auch Nozizeptoren genannt erregt werden. Und dazu gehören beispielsweise eine Erregung an schnell leitende A-Delta-Fasern oder langsam leitende C-Fasern. Diese ausgelösten Impulse werden dann im Rückenmark verschaltet und weitergeleitet. Und wenn ihr als Hörer ganz schnell die Grundlagen der Schmerzweiterleitung wiederholen möchtet, dann hört doch gerne rein in unsere erste neuere Folge zur Somatosensorik. Da geht es etwas um Faserqualitäten und wo der Schmerz so eigentlich überhaupt weitergeleitet wird. Wichtig für jetzt, für die Analgetika, ist, dass im Hinterhorn des Rückenmarks es einige Synapsen hat, die den Schmerz weiterleiten und exzitatorisch durch Glutamat erregt werden können. Zum Beispiel über AMPA oder NMDA-Rezeptoren. Es gibt außerdem Substanzen, welche Schmerzen verstärken bzw. modulieren können. Da kennen wir zum Beispiel die Prostaglandine, insbesondere PGE2 ist ein wichtiger Regulator. Und das PGE2 sorgt an G-Proteine gekoppelt dafür, dass die AMPA- und NMDA-Kanäle eher öffnen und also eher ein exzitatorisches Schmerzsignal weiterleiten. Außerdem spielen Prostaglandine bei den Entzündungsreaktionen eine Rolle und erhöhen den Temperatursollwert im Hypothalamus, was logischerweise zu Fieber führen kann. Die PGEs entstehen aus Arachidonsäure mithilfe der Cyclooxygenase oder auch kurz COX genannt. Und diese Cyclooxygenase kennen Profis wie ihr bereits, zum Beispiel aus unserer Folge zur Magenphysiologie oder aus der Pharma-Folge zu Antiphlogistika. Und die solltet ihr euch dringend merken.
Genau, und es gibt nicht nur das nozizeptive System im Körper, sondern auch ein System, um das nozizeptive System zu unterdrücken, das antinozizeptive System. Und hierbei spielen endogene Opioide, die auch Endorphine genannt werden, und ihre Rezeptoren eine wichtige Rolle. Die Rezeptoren sind generell G-Protein gekoppelte Rezeptoren und kommen sowohl prä- als auch postsynaptisch im ZNFs und in der Peripherie vor. Und die Endorphine binden dann an den Opioidrezeptor und dadurch wird die Adenylatzyklase gehemmt. Dadurch fällt die CAMP-Konzentration ab und das beeinflusst die Kanäle. Zum einen präsynaptisch wird die Öffnungswahrscheinlichkeit von Calciumkanälen vermindert und das führt dann wiederum zu weniger Transmitterfreisetzung und dadurch zu weniger Schmerzweiterleitung. Und postsynaptisch kommt es zum Öffnen von Kaliumkanälen, das führt zum vermehrten Kaliumausstrom. Die Zelle wird dadurch hyperpolarisiert und auch hier wird die Verminderung der Weiterleitung von Aktionspotenzialen die Schmerzweiterleitung erreicht.
Unterscheiden tut man jetzt drei Opioidrezeptoren, die haben alle drei griechische Buchstaben, und zwar Mu, Kappa und Delta. Und alle drei vermitteln eine Schmerzlinderung, also auf medizinisch schlau Analgesie. Das Ausmaß der Wirkung sowie weitere Wirkungen sind jedoch zwischen den einzelnen Rezeptoren sehr unterschiedlich. Zum Beispiel bewirken die Mu- und Delta-Rezeptoren eher eine Atemdepression, während die Kappa Rezeptoren Dysphorie und Sedierung bewirken. All diese Rezeptoren haben übrigens auch endogene Liganden, also Liganden, die bereits von unserem Körper produziert werden können. Wie so viele andere Dinge im Körper hat auch der Schmerz eine natürliche Balance und durch das sogenannte deszendierende antinozizeptive System kann der Schmerz auf natürliche Art und Weise auch runterreguliert werden.
Und von den eben genannten Rezeptoren gibt es natürlich noch Subtypen, aber so sehr wollen wir hier jetzt gar nicht ins Detail gehen. Die größte Bedeutung von den drei Opioidrezeptoren hat der Mu-Rezeptor, weil fast alle Opioide über den Mu-Rezeptor wirken. Und wir werden uns hierbei reine Agonisten, partielle Agonisten und reine Antagonisten anschauen.
Eine kurze Aufrechnung. Rein bedeutet, dass sie den Rezeptor ganz aktivieren bzw. inhibieren und partiell bedeutet nur zu einem gewissen Grad. Das ist später noch wichtig für die Potenz und Wirksamkeit.
Genau, aber hier gibt es ein Kabel, denn partielle Agonisten wirken in Anwesenheit eines reinen Agonisten am Rezeptor kompetitiv und schwächen also, wenn sie gleichzeitig andocken wollen, die Wirkung des reinen Agonisten. Aus diesem Grund darf man verschiedene Opioid-Analgetika nicht miteinander kombinieren.
Wir können jetzt die Analgetika auch nochmal einteilen. Dafür fragen wir uns ja eine Reihe von Fragen. Wir fragen uns zuerst, wirkt dieses Analgetikum über einen Opioidrezeptor? Wenn nein, wirken sie antiphlogistisch, also wirken sie entzündungshemmend, und haben sie saure oder nicht saure Verbindungen? Und damit, wenn wir diesen Fragebaum sozusagen abgehen, ergeben sich folgende Kategorien. Wir haben einmal die Opioid-Analgetika und die Nicht-Opioid-Analgetika. Und die Nicht-Opioid-Analgetika werden wiederum eingeteilt in nicht-saure Analgetika, nicht-saure antiphlogistische Analgetika und saure antiphlogistische Analgetika, welche die klassischen NSAID sind. Und es gibt natürlich auch weitere Analgetika, die sich in keiner der zuvor genannten Klassen einsortieren lassen und ja ganz verschiedene, diverse Wirkstoffe, die selbst keine Analgetika sind, aber unterstützend wirken.
Dann kommen wir zu den Opioid-Analgetika. Und das erste Opioid-Analgetika, das wir hier besprechen wollen, ist das Morphin. Das Morphin ist das älteste Opioid. Es ist ein Agonist an allen drei Opioidrezeptoren, hat zentrale Wirkungen wie analgetisch, atemdepressiv, sedativ, hypnotisch, führt zu einer Miosis. Der Blutdruck und die Herzfrequenz gehen runter und es wirkt aber auch euphorisch. Und das führt dazu, dass auch sehr leicht eine Abhängigkeit bei Morphingabe möglich ist. Das Atemdepressiv, das ich gerade erwähnt hatte, klingt ja auch erstmal furchteinflößend, aber interessanterweise ist gerade bei Schmerzpatienten eher der Atemantrieb gesteigert und die Atemdepression in diesem Fall fast günstig. Trotzdem ist es wichtig, das Opioid vernünftig zu dosieren, das heißt auf Retardpräparate zu setzen oder dann halt die Dosierung von Nicht-Retardpräparaten entsprechend anzupassen. Es gibt die Gefahr der Toleranzentwicklung für die analgetische und atemdepressive Wirkung. Und die peripheren Wirkungen von Morphin sind die Verzögerung des Magen-Darm-Traktes. Bei langer Gabe sollte man deshalb auch einen Laxans geben. Außerdem die Histaminliberation. Das geht interessanterweise nicht über den Rezeptor, sondern beruht auf einer Interaktion mit der Zellwand. Und das führt dann zu einem Erythem, Pruritus und Bronchospasmus oder Bronchospasmen. Und bis auf Histaminliberation, Toleranz und Abhängigkeit lassen sich alle Wirkungen durch einen Opioid-Rezeptor-Antagonisten aufheben. Und Morphin hat außerdem einen sehr, sehr hohen First-Pass-Effekt. First-Pass-Effekt, dazu kommen wir in der Folge Dynamik und Kinetik, wenn ihr da nochmal reinhören wollt, hat eine Plasmahaltwertszeit von ungefähr 2 Stunden und wird hepatisch metabolisiert und renal ausgeschieden. Deswegen auch hier wiederum Vorsicht mit der Dosierung bei Niereninsuffizienz, weil eine Kumulationsgefahr besteht.
Genau. Morphin ist jetzt, glaube ich, so der absolute Klassiker, aber die Opioid-Welt hat sich weiterentwickelt und hat noch einige Kollegen, Cousin, Cousinen, whatever, hervorgebracht.
Genau, als zweites wollen wir uns das Codein anschauen und genau wie Leo gesagt hatte, es ist ganz eng verwandt mit dem Morphin, das euch der Simon gerade vorgestellt hat. Codein wird in der Leber, nämlich zu ca. 10% zu Morphin metabolisiert, hat aber eine sehr niedrige Affinität zu den Mu-Rezeptoren, die wir kennengelernt haben. Also es ist im Vergleich eher schwach analgetisch und Codein hat es dadurch nicht ins Betäubungsmittelverschreibungsverordnungsgesetz geschafft.
So. Das ist dieses Gesetz, wo drin steht, nur mal so für alle, die es nicht gehört haben, was genau Betäubungsmittel ist. Und Betäubungsmittel müssen halt in der Vergabe wie auch in der Aufbewahrung viel, viel, viel sensibler behandelt werden. Also jeder, der schon mal auf Station war, kennt diesen BTM-Schrank. Also das ist wirklich
mit dem Tresorschlüssel. Genau. Ja.
Das ist halt wirklich der Schlüssel wird natürlich auch immer getrennt aufbewahrt von
genau.
diesem Schrank.
Ja, und ja. zum Beispiel auch, wenn man jetzt Betäubungsmittel mit nach Hause bekommt, weil man noch nach einer OP noch welche braucht, da sind die auch wirklich genau also man bekommt da nicht einen Blister, sondern wirklich auch nur 6 Tabletten, wenn man 6 braucht. Also das ist schon wirklich verrückt. Aber noch ein Medikament, was es vielleicht noch viel krasser ins Betäubungsmittelgesetz geschafft hat als das Morphin, ist das Fentanyl.
Genau, und das Fentanyl, das kennt vielleicht der ein oder andere auch aus den Medien, wenn man jetzt an die Fentanylkrise denkt, die gerade in den USA oder anderen Ländern herrscht. Weil Fentanyl, das ist nochmal 100-mal stärker als Morphin. Es wirkt zwar ähnlich wie Morphin an allen 3 Opioid-Rezeptoren, aber am stärksten wiederum am Mu-Rezeptor. Und interessanterweise, das habt ihr vielleicht auch schon mal im Pflegepraktikum oder in der Klinik gesehen, das kann auch über Pflaster gegeben werden, über Fentanylpflaster. Genau.
Ja, was da wichtig ist, so, also man kennt es ja von Tabletten, manche darf man ja teilen. So, wenn man sagt, boah, ich hab noch nie Tablette, brauche nur 50. Bei Pflastern doof. Weil bei Pflastern ist das Medikament nicht gleichmäßig über das Pflaster verteilt, sondern vielleicht sitzt in der einen Ecke viel, viel mehr Wirkstoff als in der anderen. Und deswegen, wenn Olle Oma nur ein 75 Mikrogramm Pflaster braucht, dann braucht die auch ein 75 Mikrogramm Pflaster und nicht ein halbes 150er.
Ja, und das dann am besten nicht der Enkelin geben, wenn die ein bisschen Schmerzen hat.
Ganz genau. Ja, also am Ende des Tages, Take-Home-Message, man sollte diese Pflaster nicht zerschneiden und auch wenn man sie im Bedarf hat, sollte man die sehr sachgerecht entsorgen, weil es kam schon öfter mal in der Vergangenheit vor, dass eben drogenabhängige Fentanylpflaster aus dem Klinikmüll gestohlen haben, weil oft noch Reste mit drin sind in diesen Pflastern, wenn sie weggeworfen werden, um das auszukochen. Deswegen auch da so ein bisschen Obacht. Genau. Tatsächlich gibt es in dieser Familie auch einen Kandidaten, von dem haben sicherlich alle schon mal gehört. Mhm. Der jetzt, ich habe den jetzt noch nicht so oft verschrieben gesehen, so zu jedenfalls. Sondern es ist tatsächlich auch eher in der Abusus-Ecke zu finden. Und zwar das Heroin. Das ist auch quasi so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie. So. Ist aber auch ein Cousin.
Und ist als Medikament gestartet.
Stimmt.
Mhm. Genau, das Heroin ist auch ein Agonist. Und zwar in allen 3 Opioid-Rezeptoren. Das Heroin ist deutlich lipophiler als Morphin und flutet da eher rasch im ZNS an. Es wird dann zu Morphin metabolisiert und wirkt, ja, wie Drogen eben wirken, stark euphorisierend. Es hat eben, wie bereits erwähnt, ein starkes Abhängigkeitspotenzial. Ich glaube, die meisten von euch kennen das auch eher als Droge. Und fiel damit aber in Ungnade als falscher Held unter den Schmerzmedikamenten. Wie Simon schon gemeint hatte, es fing eher als Schmerzmedikament an und ja, arbeitete sich den Weg zur Droge hoch.
Wow.
Hoch? Aber,
ja. ja, hoch, weiß
oder
ich
hoch
nicht.
Oder runter.
Eher runter.
Aber letztendlich, genau, es gibt keine medizinische Indikation mehr für Heroin in der Klinik.
Genau, und dann gibt es noch das Tapentadol. Und das Spannende am Tapentadol ist, dass es eine duale Wirkweise hat. Es wirkt nämlich als Agonist am Mu-Rezeptor, aber hemmt auch die Wiederaufnahme von Noradrenalin. Und damit sind wir eigentlich durch mit den reinen Agonisten. Wir möchten aber auch mal kurz noch über die partiellen Agonisten reden.
Genau, da gibt es das Buprenorphin. Das ist ein partieller Agonist am Mu-Rezeptor. Es wirkt stärker analgetisch und länger und ist länger wirksam als das Morphin. Die Wirkung nimmt aber aufgrund der antagonistischen Wirkkomponente bei weiterer Dosissteigerung wieder ab. Aber Achtung, Achtung, beim Buprenorphin gibt es den sogenannten Ceiling-Effekt. Wenn man sich das Buprenorphin jetzt sozusagen in einer Dosiswirkungskurve anschaut, dann ergibt sich ein glockenförmiger Graph. Das heißt, wenn man mit der Dosis hochgeht, gibt es keine weitere Wirkungszunahme. Molekulartechnisch liegt es eben daran, dass das Buprenorphin extrem fest am Mu-Rezeptor gebunden ist. Und in der Klinik reicht hier dann das Naloxon als Antidot nicht mehr aus.
Genau. Naloxon gerade schon gefallen. Spannendes Medikament, weil das jetzt also der einzig nennenswerte Antagonist ist von diesen Geschichten. So eine witzige Merkhilfe ist, dass der Markenname von Naloxon ist Nakanti. Und kennt ihr das? Gibt dem Junkie Nakanti.
Mhm. Was? Das habe ich noch nie
gehört. Na, guck mal, das ist auch noch was. Also daher kann man sich so ein bisschen merken, weil es halt oft auch unter dem Handelsnamen im Regal liegt. Es ist Nakanti quasi das Tempo der Taschentücher Naloxon, wenn ihr wisst, was ich meine. Und genau. Ja. Auch ein wichtiges Medikament, Simon.
Oh ja. Aber vielleicht hat auch jemand schon mal eine Spiegeldoku oder so gesehen vom Frankfurter Hauptbahnhof Einsatzfahrzeuge.
Ah ja. Mhm. Oder in Amerika auch. Genau. Diese Bodycams.
Ja, am Ende des Tages, was noch ein spannender Funfact zu diesem Medikament ist, dass wenn man einen Patienten hat, der am Ende in so einer Opioid-Überdosis ist und man antagonisiert ist, dann ist es sehr, sehr wichtig, dieses Medikament weiterhin tief geschnallt am Gürtel zu halten, weil es eine geringere Halbwertszeit als die meisten Agonisten hat. Das heißt, es kann gut sein, dass einem dieser Patient nach einer gewissen Zeit wieder eintrübt und abhaut, weil das Naloxon sich gespielt hat über die Halbwertszeit, genau. Natürlich haben wir nicht nur Opioidanalgetika, das wäre sonst schon ein bisschen grob, wenn man direkt so jedes Kopfweh mit so Morphin beballern würde. Es gibt auch die Nicht-Opioidanalgetika, das ist quasi unsere zweite Abteilung. Und die drei, die wir heute besprechen, haben die meisten schon mal gehört, vielleicht sogar schon selbst genommen. Ich meine, ich hoffe es nicht für euch, aber irgendein WW hatten die meisten ja. Und zwar diese nicht-steroidalen Analgetika, die wir heute besprechen, und andere Schmerzmittel haben wir auch schon mal in anderen Folgen erwähnt. Wir haben zwei saure antiphlogistische NSARs mit dem ACE und dem Diclofenac im Plan und ein nicht saures Analgetikum, das Paracetamol.
Wir wollen uns als erstes die Acetylsalicylsäure anschauen, also das ACE. Die Acetylsalicylsäure acetyliert sowohl die COX-1, also diese Oxygenase, die wir uns ganz am Anfang angeschaut haben, als auch die COX-2. Und ACE hemmt das Enzym jetzt irreversibel, wirkt so also analgetisch, antiphlogistisch und antipyretisch. Ist eigentlich ganz einfach zu merken. Ihr merkt euch einfach ACE, also ASS, drei Buchstaben, drei Wirkungen. Das ACE, also die Acetylsalicylsäure, wird auch zur Salicylsäure abgebaut und die selbst ist dann wiederum ein reversibler COX-Hemmer.
Genau, und die unerwünschten Arzneimittelwirkungen von Acetylsalicylsäure sind ganz typisch für Medikamente dieser Gruppe, also der NSAID, der nicht-steroidalen Antirheumatika, wo eben auch Diclofenac oder Ibu dazugehören, das vielleicht auch viele kennen. Und die Nebenwirkungen sind Überempfindlichkeitsreaktionen, dann halt die Schädigung des Magen-Darm-Trakts, das kennt man, wenn man gerade Baby-ACE eher älteren Patientinnen oder Patienten verordnet, dann gibt man oft den Magenschutz dazu, so erklärt man das dann. Das ist Pantoprazol, Omeprazol, also PPIs. Genauso verlängern die entsprechend die Blutungszeit, wenn sie gerinnungshemmend sind, was ja auch manchmal die gewünschte Wirkung ist. sind aber auch nierenschädigend und deswegen Vorsicht bei Nierenschädigung und Ibuprofengabe. Da geht man dann eher auf Paracetamol oder auf andere Analgetika und können außerdem zum Blutdruckanstieg führen.
Ja, ganz kurz nochmal als Einwurf, wenn ihr noch mehr zu den NSAIRs wissen wollt, dann schaut nochmal in die Folge davor zu den Antiphlogistika. Da haben wir die alle, die gesamten Coxhämmer nochmal wirklich komplett aufgeschlüsselt. Wir beziehen uns heute nur auf das Aspirin und Diclofenac als zwei gute Beispiele dafür. Wenn ihr mehr Infos haben wollt, dann klickt einmal eine 1 zurück. Aber es gibt auch neben den allgemeinen Nebenwirkungen auch noch welche, die für Aspirin spezifisch sind, die A, sehr relevant sind für die Klinik und B, es klingelt die MC-Glocke bis zum geht nicht mehr, auch gerne abgefragt werden.
Genau, da wären einmal erstens der Tinnitus.
Ding, ding, ding.
Das klingelt im Ohr. Und zweitens das sogenannte Ray-Syndrom bei Kindern und das ist tatsächlich gar nicht so ein großer Spaß, hat nämlich eine Letalität.
Warum? Das hast du sehr diplomatisch formuliert. Das ist verrückt. Das ist verrückt.
Es hat nämlich eine Letalität bis zu 40%. Das ist deswegen bei den Kindern kontraindiziert.
Ja, das ist, geht halt wirklich über eine ziemlich krasse Schädigung vieler Organe. Also ist nicht so cool. Auch dazu gibt es mehr Infos in der Folge davor. Ein Medikament, was vielleicht nicht ganz so krass schlimm bei Kindern ist, glaube ich, meine ich, ist das Diclofenac.
Ja, wobei man auch da wieder vorsichtig sein soll. Diclofenac kennt vielleicht der eine oder andere aus Voltaren. Das ist stärker analgetisch als ASS und im Gegensatz zu ASS macht Diclofenac eine reversible Hemmung von COX-1 und COX-2. Und neben den vorher genannten typischen Nebenwirkungen führt Diclofenac außerdem zu einer Erhöhung der Transaminasen, also zu einer Verschlechterung der Leberwerte. Und Diclofenac ist, wie gesagt, typisch in so Schmerzcremes, also Voltaren oder so, und da einfach nicht zu viel auftragen, nicht jeden Tag auftragen, nicht großflächig auftragen und beim Duschen dann vielleicht auch drauf aufpassen, weil viel Verunreinigung des Grundwassers kommt durch das Abspülen von Diclofenac während des Duschens.
So, deswegen hier als Service-Hinweis, benutzt Voltaren, bedacht. So, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Dankeschön, Dankeschön. Ja, halt ganz kurz, ein bisschen gehangen oben drin. Genau, und hier nochmal der Punkt, also Ibuprofen und die ganzen Geschichten gehen auch an die Cox, nur die haben wir schon besprochen. Das letzte Medikament, was wir noch nicht besprochen haben, ist auch so ein absoluter Klassiker, den ich habe ihn auch schon genommen. Habt ihr ihn schon genommen?
Ja, klar.
Ja, du auch?
Ja.
Ja, also, Paracetamol, gib ihm.
Ein nicht saures Analgetikum, das Paracetamol, das ist ein Anilin-Derivat und im Gegensatz zu As und Diclofenac gibt es hier keine antiphlogistische Wirkung, weil es sich nicht wesentlich im peripheren Gewebe anreichert. Also es ist nicht saures, antipyretisches Analgetikum und was ich eigentlich voll krass finde, dafür, dass es so, ja, ich will jetzt nicht sagen, wie Bonbons verteilt wird, aber der Wirkmechanismus von Paracetamol ist eigentlich noch nicht ganz vollständig geklärt.
Ja.
Wir wissen nur, es hemmt die COX-2 und es liegt nahe, dass die antipyretische Wirkung vielleicht daher zieht.
Das ist so ein bisschen, das ist mein Standard-Fun-Fact, wenn man irgendwie irgendwo rumhängt und Leute das einen so fragen, was man denn so macht, so im Studium, dann sage ich immer, ich habe keine Ahnung. Beste Beispiel dafür, man weiß nicht, wie Paracetamol funktioniert, wir geben es trotzdem.
Ja.
Es ist krass.
Ja.
Und ich finde es aber sehr, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie ich durch mein Studium gefallen bin bis jetzt.
Ich finde es aber auch schön, es ist einfach safe to use für Schwangere und Säuglinge. Ja, das heißt, irgendjemand muss das einfach mal random ausprobieren.
Ja, Ethik ist da. Okay, Entschuldigung für die Unterbrechung.
Wir wollen uns noch die Metabolisierung anschauen von Paracetamol. Es wird zu 95% konjugiert, aber 5% werden über Cytochrom P450 oxidiert, bei dem entsteht dann ein toxischer Metabolit, welches durch eine Konjugation mit Glutathion entgiftet wird. Also, Kave, bei einer Paracetamol-Intoxikation kann es zur Erschöpfung von Glutathion kommen und dieses giftige Metabolit verursacht dann akute Leberzellnekrose, tritt auf bei ca. 6 Gramm Einzeldosis Paracetamol bei Erwachsenen.
Dafür gibt's so viel, oder?
Also 6 Gramm.
Das sind 6 dicke Tabletten. Das ist gar nicht so viel.
Mhm. Also Achtung an alle.
Obacht.
Ja. Kave.
Und wen jetzt interessiert, warum man da bei Alkoholikern noch vorsichtiger sein sollte, der kann mal in Pharmakokinetik reinhören. Da gehen wir nämlich nochmal drauf ein.
Infektalarm. Wie aufregend. Oh mein Gott.
Spannung steigt.
Es muss aber nicht bis zur krassen Leberzellnekrose kommen. Wir können auch da ein Antidot geben, und zwar N-Acetylcystein. Das stellt dann diese SH-Gruppen wieder zur Verfügung und das Glutathion wird reduziert. Ja, genau. Bei zeitlicher begrenzter Anwendung von Paracetamol ist es jedoch sehr gut verträglich und hat ja quasi keine Nebenwirkungen. Aber ja, wir wissen immer noch nicht, wie es funktioniert.
Genau. Neben den klassischen Schmerzmitteln, die wir unterteilt haben in Opioid- und Nicht-Opioid-Schmerzmittel, können wir da unseren Kämpfer und Kämpferinnen an vorderster Front gegen die Schmerzerei auch noch was Gutes tun. Es gibt Co-Analgetika und Adjuvantien, die das Ganze unterstützen, die die Wirkung verbessern und die somit auch noch dazu beitragen, dass wir ein bisschen weniger Pain haben im Studium, um dem jetzt wieder aufzugreifen.
Genau, und dafür gibt es zum Beispiel Lidocain. Und Lidocain ist ein Natriumkanalblocker. Das heißt, der unterbricht die axonale Reizweiterleitung. Und Lidocain kennt vielleicht der ein oder andere, weil es vor allem als Lokalanästhetikum genutzt wird. Zum Beispiel bei kleinen, kurzen OPs an Fingern oder Zehen.
Falls ihr euch jetzt wundert, ja, Lidocain ist auch ein Antiarrhythmikum. Das fand ich am Anfang so ein bisschen verwirrend, dass ich kann entweder Lidocain als quasi in die Vene spritzen, dann ist es gut gegen Herzrhythmusstörungen. Ich kann es aber auch einfach in die Haut spritzen und dann tut es auf einmal nicht mehr weh. Finde ich verwirrend. Aber dann hier sieht man halt eben, dass halt manche Medikamente auch verschiedene Wirkungen haben, obwohl sie eigentlich ein oder dasselbe sind. Genauso wie das Carbamazepin, das kam nämlich auch schon mal vor oder kommt noch vor in einer Pharmafolge.
Das Carbamazepin ist ebenfalls ein Natriumkanalblocker, wie das Lidocain, wird, genau wie Leo gemeint hat, auch in der Antiepileptika-Folge besprochen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das Carbamazepin induziert das Enzym CYP3A4.
Der nächste Cliffhanger zur letzten Folge. Warum das wichtig ist und warum das relevant ist, hat was mit der Metabolisierung von vielen Medikamenten zu tun. Stay tuned. To be continued.
So viele Connections zur Folge Pharmakokinetik.
Wahnsinn.
Zwei sind Zicornotid und Gabapentin. Und die zwei blockieren auf unterschiedliche Weise die präsynaptischen Kalziumkanäle. Und auch das führt wiederum zu einer zentralanalgetischen Wirkung.
Jetzt in dem ganzen Wald an Schmerzmittelbäumen nicht den Überblick verliert, hat sich die WHO was Schlaues ausgedacht, und zwar eine Stufeneskalation. Und das Ziel ist halt am Ende möglichst schmerzfrei bzw. eine Schmerzkontrolle zu gewährleisten, welche eben Lebensqualität erhält. Weil jeder, der schon mal in irgendeine Form von Schmerzen hat, weiß, dass das nicht schön ist und einen in seinem Lebensglück sehr, sehr einschränkt. Und man sollte halt eben diesen Stufenplan immer von unten oder von oben nach unten, je nachdem, wie man es liest, eskalieren. Das darf individuell angepasst werden, je nach Bedarf. Aber und was noch wichtig ist, auf jeder Stufe können die eben genannten Adjuvantien hinzugezogen werden, wie zum Beispiel das Carbamazepin oder Gabapentin, um eben die Wirkung zu verbessern. Die erste Stufe beinhaltet nicht opioidale Analgetika. Aspirin, Diclofenac hatten wir gerade. Die meisten, das hoffe ich für euch, haben sich in ihrem Leben bis jetzt immer nur auf dieser Stufe bewegt. Wenn das nicht reicht, können wir zu schwachen Opioid-Analgetika eskalieren, zu Codein zum Beispiel. Und es ist eben hier auch eine Kombination mit nicht-opioidalen Analgetika möglich. Die dritte und krasseste Stufe sind dann starke Opioid-Analgetika wie Morphin und Fentanyl. Hier ist wichtig, haben wir vorhin schon gesagt, wir sollten Opioid-Analgetika nicht kombinieren, weil die Kombination die Wirkung abschwächen kann und somit kann in Stufe 3 nur gewechselt werden, weil es halt eben stärkere Opioide sind, aber Stufe 2 und 3 kombinieren ist eine schlechte Idee. Man kann zu Stufe 3 auch Stufe 1 kombinieren, weil das ist ja ein komplett anderer Wirkmechanismus, die stören sich ja nicht gegenseitig, aber Stufe 2 und 3 sollte man nie gleichzeitig betreten, sonst tut man sich irgendwie so ein bisschen, sonst steht man sich ein bisschen selbst im Weg am Ende. Genau, und was halt eben nochmal wichtig ist, und damit kommen wir direkt zu den Take-Home-Messages, was wir heute noch mitnehmen sollten, ist, dass man als Begleitmedikation bei langer Opioid-Therapie immer auch was gegen die Begleitprobleme tun sollte, wie Obstipation oder sowas. Was wir noch gelernt haben heute sind wir in die Take-Home-Messages reingeslidet, das war auch sehr elegant, das ist verrückt. Was wir uns noch merken sollten, ist, dass Buprenorphin durch Naloxon nicht antagonisiert werden kann, dass man Fentanylpflaster nicht zerschneiden sollte, dass Acetylsalicylsäure das Rey-Syndrom verursachen kann bei Kindern, dass Paracetamol ab 6 Gramm schon lebertoxisch sein kann und dass man neben den klassischen Schmerzmitteln auch mit Co-Analgetika und Adjuvantien die Wirkung verbessern kann. Und somit hoffe ich, dass ihr nach dieser Folge schmerzfrei entweder in euren Lerntag startet oder aus eurem Lerntag kommt, je nachdem, wie ihr Situs Inversus nutzt und den Pharmacast. Ansonsten vielen Dank, liebe Freunde, dass ihr mit mir hier die Schmerzmittel durchgekaut habt. Wir sehen uns wieder bei
Antineoplastika.
Also stay tuned. Dann sind die zwei wieder hier mit im Studio. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.
Prost, Herren.
Diesen Podcast übernehmen wir keine Gewähr. Der Podcast kann den Besuch von Vorlesungen nicht ersetzen. Wir empfehlen das Studium von einschlägiger Fachliteratur über den Inhalt des Podcasts hinaus.
Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker.